Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Wir schauen ein bisschen auf die Schlagzeilen aus dem Abend, aus der Nacht für euch. Hier zum Beispiel Rapper Materia, der hat sich jetzt zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert, nachdem gestern ja klar war, es wird kein Verfahren gegen ihn in den USA geben. Kevin Frisch aus dem SWR 3 Morning Show Team, jetzt hat er sich auf seinen Social Media Kanälen an seine Fans gewandt.
Ja, er schreibt in seinem Post, er und seine Freundin hätten vor 3 Wochen in den USA einfach einen lautstarken Streit gehabt, der, und darauf sei er nicht stolz, zu einem Polizeieinsatz geführt hat. Mittlerweile hätten sie sich wieder vertragen und sie seien froh, dass die Vorwürfe fallen gelassen wurden. Dann schreibt er weiter, Zitat, es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben.
Mhm. Irgendwie die Infos von der Polizei, die waren ja anders, die da rausgegeben worden sind.
Ja, also erstmal klar, die Anklage, die hat es nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte ja nach der Anhörung gestern eben keine Anklage erhoben. Aber die Details der Verhaftung, die konnte man auf der Website der Polizeistation öffentlich einsehen, inklusive diesem Mugshot, also diese klassischen Polizeifotos, wie man sie aus den USA kennt. Da war schon mal klar, okay, das ist definitiv die Akte von Martin Lazzini alias Materia. Und da steht genau, haargenau drin, 4.20 Uhr morgens in Polizeigewahrsam genommen und dann 13.17 Uhr wieder entlassen, gegen Kaution. Und auch sein Anwalt hat in einem Zeitungsinterview gesagt, es sei möglich, dass er eben die Kaution zurückbekomme. Also offenbar hat es sie eben gegeben. Das Würgen bestreitet Materia in seinem Post und der Vorwurf wurde wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen ja auch fallen gelassen. Materia möchte das Ganze jetzt gerne abhaken. Er schreibt weiter, er wolle sich jetzt wieder komplett auf die Musik konzentrieren.
Ich sehe schon, der Kollege will über Fußball sprechen. Ja. Hier ist der SWR 3 Morning Show. Ja, gehe ich mit den Hunden raus oder mache ich die Kaffeemaschine sauber? Ich bin da noch ein bisschen, wie soll ich sagen, unentschieden.
Ja, Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht, Führungspolitik hinterfragen. So stand es auf diversen Plakaten in der Südkurve der Bayern am Abend. Es gibt ja Unruhe auch im Verein. Am Abend 1:1 gegen Manchester City, somit auch das Aus in der Champions League. Fans allerdings stören sich jetzt nicht an diesem Misserfolg, sondern kritisieren eher die Vereinsführung. Vorstandschef Olli Kahn, der hat so ein bisschen verhalten drauf reagiert.
Ich glaube, dass wir uns permanent und ständig hinterfragen. Jetzt versuchen wir, deutscher Meister zu werden. Und dann werden wir sicherlich in uns gehen, dann werden wir uns viele, viele Fragen stellen. Aber jetzt im Moment gilt die volle Konzentration dem Titel, den wir auch in dieser Saison noch gewinnen können.
Brazzo und Kahn, Helden von einst, Pfeifen von heute, stand dann noch auf einem anderen Plakat. Vereinsboss Brazzo Salihamidžić, der zeigt sich auch von dieser Kritik eher unbeeindruckt.
Mit Kritik muss man natürlich leben, weil die Ergebnisse weggeblieben sind. Aber trotzdem stehe ich natürlich mit breiter Brust da, weil ich weiß, was wir für eine Mannschaft haben, was wir für einen Trainer jetzt haben und werden alles dafür tun, dass der Erfolg auch in allen Wettbewerben wieder zurückkehrt.
Ich glaube, die Schlange ist jetzt dran, ne?
Schlange? Das ist keine Schlange, das ist ein Zitteraal.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Zitteraal.
Und was hat er dann?
Er zittert nicht mehr richtig.
Haben Sie es schon mal mit Zittermusik probiert?
Nein. Und was soll das auch bringen?
Dann sollte man es auf jeden Fall mal mit Flashknäpp probieren.
Vielleicht ist der Aal einfach zu tief entladen.
Haben Sie mal versucht, den Batterie lurch aus und wieder einzuschalten?
Den Aal? Hm? Nein, er ist doch permanent elektrisch.
Ein Fisch mit E-Antrieb. Wie fortschrittlich.
Fortschrittlich? Du meinst, die ganze andere Delfine und Dorade laufen noch mit Diesel?
Nein, der Aal benutzt ja seine Elektrizität nicht für die Fortbewegung, sondern zur Verteidigung, Jagd und zur Kommunikation.
Aha. Ah, dann leidet er bestimmt unter FOMO.
Was ist denn jetzt schon wieder FOMO?
Das ist die Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Vermutlich ist er ständig unter Strom in den sozialen Unterwassernetzwerken aktiv. Und das macht natürlich irgendwann den Akku leer.
Ab dann hilft nur noch Auflade. Jetzt mach schon mal den Flugmodus rein und dann hängst du an das Ladekabel da.
Oh, das ist aber ganz schön dick.
Ja, das ist ein 800 Volt DC-Kabel vom E-Auto. Da geht ganz schön was neu.
Und bestimmt sauteuer.
Ivo, da hast du noch nicht unsere Rechnung gesehen. Da, 1750, brauchst du eine Quittung.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Donnerstagmorgen, hier ist die SWR 3 Morning Show. Türken in Deutschland, die haben Post bekommen die Tage in Sachen Wahlen. Da läuft ja der Countdown. Ne? In einer Woche öffnen ja die Wahllokale für alle Wahlberechtigten hier in Deutschland. Hier, deine Familie Kemal, die hat auch Post
bekommen. Die hat auch Post bekommen, genau. Und zwar dürfen wir zum Beispiel in Stuttgart wählen. Andere Wahllokale wären da in Ulm, in Mainz, in Saarbrücken, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt und natürlich auch noch in Köln.
Wir wollten wissen, wie ist die Stimmung unter Erstwählern in der Türkei und haben nach der Meinung gefragt in Istanbul.
bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyadaki...
Nicht nur in unserem Land, in keiner Republik der Welt sollte ein Politiker so lange an der Macht bleiben. Das ist nicht gesund. Dennoch hat es auch gute Seiten. Jahrelange Erfahrung etwa und große Erfolge.
Es geht nicht um eine Wahl zwischen unterschiedlichen Programmen, sondern darum, eine Diktatur abzuwählen.
Ich denke, es muss sich einiges verändern, damit man hier wieder gerne lebt. Ich bin 20 und meine Generation hat gute Zeiten nicht wirklich erlebt.
Nicht nur das Wetter könnte toller sein, sondern auch die Cybersicherheit in Deutschland könnte besser sein. So lassen sich die Aussagen vom ersten Tag der Cybersicherheitskonferenz in Potsdam, sagen wir mal, sehr nett zusammenfassen.
Ja, so richtig aufgestellt sind nämlich unsere Netze nicht gegen Hackerangriffe. Die haben seit dem Ukraine-Krieg nämlich drastisch zugenommen.
Cyber-Experte Jörn Müller-Quade vom Karlsruhe-Institut für Technologie. Wie bewerten Sie, dass oft kleine und mittelständische Unternehmen angegriffen werden?
Jetzt könnte man denken, das ist ja nicht so schlimm, solange die Großen gut abgesichert sind. Aber da unterschätzt man, wie vernetzt unsere Wirtschaft ist. Das heißt, wenn Sie einen Zulieferer hacken, dann erfahren Sie ja vielleicht auch sehr, sehr viel über die eigentliche andere große Firma, die Sie nicht hacken konnten. Und um wirtschaftliche Abläufe zu stören, genügt es vielleicht auch, die anzugreifen, die angreifbar sind.
Es waren ja auch zuletzt immer wieder mal kleinere Stadtverwaltungen Opfer von Hackerangriffen geworden. Wir erinnern uns, Rastatt zum Beispiel oder ein paar Gemeinden in der Pfalz. Wie könnten die jetzt unterstützt werden, Ihrer Meinung nach?
Es müsste sich die Gesetzeslage ändern. Das heißt, wir brauchen vielleicht mehr Gesetze, die verhindern, dass die eigentliche Last der IT-Sicherheit und die Schwierigkeit beim Endnutzer oder bei den kleinen Firmen liegt. Also wenn man jetzt jemanden fragt, wie macht man denn IT-Sicherheit, dann ist es häufig so, dass das schwierig, komplex ist, weil sich jeder Hersteller nur für das eigene Produkt verantwortlich fühlt. Und das macht es eben auch für Firmen so schwierig.
Läuft das denn woanders schon besser, so in anderen Ländern zum Beispiel, die das anders regeln?
Vielleicht muss man gar nicht in andere Länder gucken, sondern es genügt, in andere Branchen zu gucken. Beispielsweise ist, wenn es um Autos geht, die Haftungsfrage eine ganz andere. Das heißt, wenn Sie mit dem Auto irgendein Problem oder einen Unfall haben und das Ganze ist eine Engineering-Schlamperei von Seiten des Herstellers, dann ist der Hersteller viel stärker in der Pflicht und in der Verantwortung, als sie das bei Softwareprodukten haben. Das heißt, bei Softwareprodukten kann man ungestrafter schlampen, als man das beispielsweise im Automobilbereich kann. Es könnte sich lohnen, eine Produkthaftung zu haben, die für Software dann vergleichbar wäre wie für andere Produkte in Deutschland schon.
Wir holen uns ein bisschen Sommergefühl und schauen mal auf die europäischen Strände. Das ist nämlich ganz spannend, was der Europäische Gerichtshof in Luxemburg da heute entscheidet in Sachen Italien und Bezahlstrände. Da gibt es nämlich die EU-Regel, dass Italien die verschiedenen Strandabschnitte nämlich öffentlich zur Pacht ausschreiben muss. Also bislang werden die Konzessionen einfach immer verlängert.
Ja, viele Strandabschnitte, die gehören nämlich Familienbetrieben und die könnten damit vor der Pleite stehen. Und für uns Touristen könnten die Strandgebühren somit auch steigen.
Aber diese Geschichte mit den Strandabschnitten und der Bezahlung, das betrifft nicht nur Italien. Über Konzessionen für einzelne Strandabschnitte wird auch in Kroatien diskutiert. SWR3-Korrespondentin Silke Hane.
Bürgerinitiativen und Umweltverbände glauben, dass das Korruption in den Küstenorten Tür und Tor öffnet. Nach dem Motto, gibst du mir einen Strand, mache ich dich reich, spricht der Hotelier zum Bürgermeister. Die Kritiker befürchten, es wäre der erste Schritt zum Ausverkauf der schönsten Küstenabschnitte an Reiche und Unternehmer. Noch steckt das Gesetz im Parlament. Bis zur zweiten Lesung soll der Text noch einmal präzisiert werden. Im kommenden Sommer dürften Kroatien-Urlauber also wie gewohnt die Strände kostenfrei genießen können.
Was also Kroatien? Wie sieht es in Frankreich aus? Fragen wir SWR3-Korrespondentin Stefanie Markert.
Juristisch ist der freie und kostenlose Zugang zu Frankreichs Stränden seit 1958 offiziell verfügt. Das Küstengesetz von 1986 gestattet es aber dem Staat, Konzessionen zu vergeben. Für eine bestimmte Zeit und Fläche. Davon gibt es heute rund 1500. Sie gelten nicht nur für Luxushotels oder das Filmfestival in Cannes, sondern auch im Sinne des Naturschutzes. So kann auch der Zugang zu den berühmten Calanque-Buchten mit ihren Mini-Stränden bei Marseille in Stoßzeiten eingeschränkt und Touren kostenpflichtig werden.
Dann wandern wir doch noch rüber nach Spanien. SWR3-Korrespondentin Silke Dietrich.
Jeder darf kostenlos an den Strand. Das ist eine Regelung im Küstenschutzgesetz und die gilt überall in Spanien. Allerdings auch erst seit Ende der 80er Jahre. Bis dahin hatten Eigentümer, die ein Grundstück hatten, das bis ans Meer reichte, den Platz für sich. 30 Jahre lang hatten sie dann Zeit, um ihr Stück Strand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Frist ist um und darf nur in ganz wenigen Fällen nochmal um 30 Jahre verlängert werden.
Guten Morgen, ihr beiden. Wir haben gerade eben das Thema mit den Stränden gehört. Was ist eigentlich mit den Stränden in Griechenland? Sind die auch alle kostenlos erreichbar? Gibt es da Privatstrände, so wie in Italien? Schreibt uns aus Dornstetten, Manu. Jetzt ist die Frage, haben wir irgendeinen Griechenland-Experten hier vielleicht im Studio? Hoch! Anetta, da weißt du ja wahrscheinlich mehr.
Also Strand ist in Griechenland Grundrecht.
Ja.
Da gibt es keine
Grundrecht.
Grundrecht. Also jeder muss die Möglichkeit haben, am Strand ans Wasser zu kommen. Ja? Was versteigert wird, ist das Recht, die Liegen aufzustellen. Also die sagen jetzt zum Beispiel, da kommt der Kemal und der hat Lust, an diesem Strandabschnitt in dieser Saison seine Liegen da aufzustellen, um Geld zu verdienen. Dafür darfst du dann Geld verlangen. Und dann musst du das bezahlen in der Versteigerung. Du sagst, okay, ich lege da so und so viel hin, wie sieht's aus? Und dann hast du eine Saison das Recht. Aha. Aber ich als kleiner Netter kann sagen, weißt du was, mir egal, ob du weiß oder beige Liegen hast, die super aussehen. Ich habe jetzt Bock, mit meinem bunten kleinen Schirm mich dazwischen hinzustellen.
Und dann musst du nichts zahlen. Dann kannst du einfach.
Ist ja mein Schirm. Schirm, den ich da hinstelle. Und du musst es akzeptieren zwischen deinen weißen Schirmchen.
Also.
Weil das halt so ist.
Okay, dann kann Manu aus Dornstetten jetzt auf jeden Fall Schirm und Liege einpacken und nach Griechenland.
Ja. Und vor allen Dingen nicht beeindrucken lassen. Wir hatten den Fall mal, da war so eine Seglerschule oder sowas. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, bitte hier, machen Sie mal Platz. Wir hatten da unseren bunten Familienschirm aufgestellt. Und dann war ich schon am Einpacken, da sagte meine Mutter, nee, nix da. Ist zum Wachmann hin, hat gesagt, hör mal zu, hier darf jeder an den Strand und sich überall hinlegen. Alles klar? Dann hat er sie angeguckt. Okay, alles klar.
Gute Mama.
Thema beendet.
Finale für intelligente Stromzähler. Hier ist die SWR3 Morning Show. Sie haben ja schon länger darüber diskutiert und heute stimmt der Bundestag darüber ab.
Wir hatten es ja heute Morgen in den Nachrichten schon davon. Die sogenannten Smart Meter sollen in jedem Haushalt Pflicht werden. Schauen wir uns nochmal mit SWR3 Hauptstadtkorrespondent Christopher Jenert an. Was machen die genau anders als der Stromzähler, der bisher daheim hängt?
Anders ist vor allem, dass diese Stromzähler permanent Daten hin und her schicken können. Das kann zum Beispiel ans eigene Smartphone sein, damit man selbst immer einen Überblick bekommt, wie viel Strom verbrauche ich eigentlich gerade und vielleicht sogar Stromfresser im Haushalt erkennt und die abschalten kann. Und wichtiger, diese Smart Meter können auch Daten an die Netzbetreiber schicken, damit die immer genau wissen, wie viel Strom wird denn insgesamt gerade gebraucht, damit sie zum Beispiel Kraftwerke besser steuern können.
Wirtschaftsminister Habeck sagt, die Smart Meter seien eine Voraussetzung für eine gelingende Energiewende als immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien.
Ja, weil damit Netzschwankungen besser einzuschätzen sein sollen. Aber wenn jetzt all diese neuen Stromzähler brauchen, wer zahlt denn das Ganze?
Der Umstieg soll nach und nach passieren, bis spätestens 2032. Da sollen dann alle Stromzähler digital sein. Und klar, die sind natürlich teurer, aber das sollen erstmal die Netzbetreiber größtenteils bezahlen. Auf uns als Kunden kommen da erstmal nur 20 Euro zu als jährliche Gebühr. Das ist gedeckelt per Gesetz. Und damit ist das ja auch ungefähr so hoch wie die Gebühr bisher auch. Wenn aber zum Beispiel der Zählerschrank auch umgebaut werden muss, weil erst dann dieser digitale Stromzähler reinpasst, kostet das natürlich schon mehr. Und das muss der Besitzer der Wohnung dann selbst bezahlen.
Markus Söder wechselt seine Position wie Unterhosen. Das sagen nicht wir. Nein.
Das sagt nämlich der FDP-Vize Johannes Vogel über ihn, der ja offenbar gerade im Landtagswahlkampf so ein bisschen nervöser wird. Vor allem seine Wendigkeit bei der Atomkraft, die sorgt gerade für ein bisschen Verwunderung.
Nervt Sie das auch? Sie haben immer die gleiche Meinung zu einem Thema? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Södermat 4000, die meinungsstärkste Machtmaschine Südostdeutschlands.
Grüß Gott, ich bin der Markus, ich bin gegen Atomkraft.
Mit einem Knopfdruck kann der Södermat seine Meinung ändern.
Atomkraft ist das Beste, was man machen kann.
Geben Sie ihm irgendein Thema, er hat sofort jede Meinung dazu.
Ein Baum ist ein Freund. Bäume müssen weg. Wir brauchen Platz für Autobahnen. Was ist ein Baum?
Der Södermat hilft. Auch bei Wettervorhersagen.
Morgen scheint die Sonne. Morgen schneit's bei 40 Grad.
Und auch im Haushalt ist der Södermat nicht mehr wegzudenken.
Jede Hausfrau braucht einen Rettichhobel. Kein Mensch braucht einen Rettichhobel. Ich bin ein Rettichhobel.
Södermat 4000. Das ist 1A künstliche Intelligenz, aber ohne Intelligenz.
Was reimt sich auf Blöder?
Södermat 4000.
Jeder sollte einen haben. Niemand braucht sowas.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR